Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen hier von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Felix Fernandes. Er ist CEO von 21E6 Capital, ein Crypto Asset Advisor aus der Schweiz. Da geht's heute um das Thema Kryptosektorenindizes. Das bedeutet, wie kann man denn potenziell mit einer guten Methode Krypto-Tokens kohärent zusammenfassen in ein sogenanntes Basket und investierbar machen, damit Investoren auch an einem bestimmten Bereich der Krypto-Tokens profitieren können, zum Beispiel Smart Contract-Plattforms oder auch DeFi-Tokens, in der Zukunft auch Metaverse-Tokens und ähnliches, also quasi als Weiterentwicklung des heute schon existierenden Bitcoin-Trackers. Warum überhaupt ein Bitcoin-Tracker mit einer ISIN-Nummer? Warum? Man könnte ja auch Bitcoins direkt kaufen, gleiches auch für Ether. Warum macht ein Bitcoin-Tracker mit einer ISIN-Nummer Sinn? Weil vor allem semi-professionelle Investoren, potenziell auch Leute, die technisch wenig versiert sind, den Bitcoin damit investieren können via ihrer normalen Depotbank mit dem normalen Broker, zum Beispiel Trade Republic und ähnliches. Ja, lieber Felix, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist CEO bei 21E6 Capital in der Schweiz. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich bin dort ja auch Verwaltungsrat. Und es gibt hier wirklich sehr interessante, auch neue mathematische Modelle, an denen gearbeitet wird. Deswegen denke ich mal, macht es auf alle Fälle Spaß und Sinn, nochmal hier zu sprechen. Und deswegen, Felix, vielleicht stellst du dich auch selber nochmal vor. Du hast ja auch noch eine zweite Tätigkeit. Und wir wollten dann auch direkt einsteigen in das Thema Krypto-Indizes, also quasi die Weiterentwicklung eines Bitcoin-Trackers. Was passiert danach, analog zu so einem Art DAX-ETF oder zu einem anderen ETF? Das ist das Thema für heute. Aber damit, Felix, das Mikrofon an dich übergeben.
Ja, Philipp, herzlichen Dank für die Gelegenheit, uns austauschen zu können. Ja, kurz von meinem Background. Ich war relativ lange bei der deutschen Börse, kenne also den Finanzmarkt gut von einer Produkt- und Operator-Seite und Marktteilnehmer-Seite. Seit 2016 dann in die Selbstständigkeit gegangen mit einem ETH-Spin-off der Open Metric Solutions. Wir beschäftigen uns da sehr intensiv auch heute mit Risikomanagement-Themen, Portfolio-Optimierungsthemen, haben uns auch sehr früh schon mit Krypto beschäftigt, also wie man die Risiken in Krypto managen kann, wie man das Portfolio beimischen kann, etc. Zu den Indizes sind wir letztendlich als eine Art logische Schlussfolgerung gekommen. Wenn man sich mal den Aktienmarkt anschaut, dann sind die größten Volumina typischerweise in Index-Trackern oder in Abbildungen von Marktindizes. Warum? Weil eine Marktabbildung die höchste Diversifikation bietet, also man investiert in einen Basket von Aktien anstatt in Einzelaktien. Was wir heute in Krypto sehen, ist, dass ungefähr 95% der Volumina in, also der ETP-Volumina zum Beispiel, in Einzeltrackern sind, also wo dann Bitcoin, Ether und sonstige einzelne Tokens abgebildet werden in investierbaren Produkten. In dem Fall sind das ETPs. Und dass es aber sehr wenig Baskets gibt. Und insofern möchten wir das ändern. Wir haben uns dann lange Gedanken gemacht, wie man das tun kann und sind eigentlich von der Idee hergekommen, zu sagen, okay, es gibt natürlich bereits einige, die versuchen, nach Marktkapitalisierung zu gehen, also wie DAX zum Beispiel, die Top 30, in dem Fall bei Bitcoin häufig sind es dann vielleicht die Top 10 oder Top 20. Und wir haben einen etwas anderen Ansatz gewählt. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, welche Dimensionen es in diesem Krypto-Universum gibt. Wir reden ja über einige tausend Token und einige hundert Token, die dann auch klassifiziert sind, wie zum Beispiel von der ITSA. Und dass wir dann dort reingeschaut haben und gesagt, wir interessieren uns eigentlich für diese Dimension. Also ähnlich wie bei Indexsektoren, also Aktiensektoren, also wie es dann zum Beispiel Technologie, Medizintechnik, Chemie, Infrastruktur, Finance gibt und so weiter. So ähnlich kann man im Prinzip in dieses Krypto-Universum reinschauen. Und das haben wir mit dieser Index-Familie, die ja wir in der letzten CAC vorgestellt haben, dann auch gemacht.
Das bedeutet, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, es gibt den Bitcoin als nativen Bitcoin, genauso wie Ethereum, kann ich bei einer Kryptobörse kaufen, kennen wir schon. Dann gibt es den Bitcoin-Tracker. Warum gibt es denn den Bitcoin-Tracker überhaupt? Da geht es ja auch darum, dass auch teilweise semi-professionelle Anleger den Bitcoin einbuchen können in deren Portfolio mit einer ganz normalen ISIN. Habe ich richtig
Genau,
verstanden? Ja.
genau, ja.
Und die nächste Entwicklung wäre dann zu sagen, was passiert, wenn jemand investieren möchte, aber vielleicht nicht in den Bitcoin und nicht in den Ethereum alleinig, sondern in die ganze Gruppe von Token, also den Markt. Dann gibt es, wie du gesagt hast, den gesamten Index als marktkapitalisiert gewichtet. Dann ist der Bitcoin oben drin mit einem riesengroßen Gewicht, dann ist Ethereum drin mit einem großen Gewicht und dann wird es ja eigentlich erst spannend. Das wäre der Index nach Marktkapitalisierung. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre so eine Art, wie würde, könnte man das nicht nennen, themenzentrierter Index, quasi fokussiert auf eine bestimmte Gruppe von Tokens, die objektiv zusammen kompiliert wird gemäß bestimmten Kriterien und die dann inhaltlich kohärent zusammenpassen. Habe ich das so richtig?
Genau, richtig.
Und sag, und was ist bei so einer Indexkonstruktion erforderlich? Warum ist das kompliziert? Warum sagt man nicht, man macht einfach einen Top 10 Index von CoinMarketCap, alles rein und die Gewichte sind einfach die Marktkapitalisierungen. Gut, dann ist halt der Bitcoin übergewichtet. Warum reicht das nicht? Warum sind themenzentrierte Sektorenindizes möglicherweise interessant und besser?
Also es gibt eigentlich zwei Dimensionen. Also die erste Dimension ist, warum eine reinsortige Marktkapitalisierung, die ja zum Beispiel bei den Aktienindizes sehr gut funktioniert, also man schaut sich ein MSCI World an, man schaut sich einen DAX an oder man schaut sich einen Eurostoxx an. Dort ist allerdings die Marktkapitalisierung nicht so konzentriert. Also wenn ich jetzt Bitcoin und Ether nehme in ein Portfolio, dann dominieren diese sehr stark. Also dann reden wir über die Marktkapitalisierung von vielleicht 80% bis 95%, die dann im Prinzip in Bitcoin Ether drin wären. Und der Rest würde sich dann verteilen auf die anderen Tokens. Das heißt also, diese anderen Tokens, bei einem, zum Beispiel schon bei einem Basket von 10 oder 20, also wo ich auch eine gewisse Diversifikation haben möchte, wäre dann so hoch, dass ich auch ein sehr hohes Klumpen, also einerseits ein hohes Klumpenrisiko habe. Das heißt, jede Bewegung von Bitcoin und Ether dominieren mein Portfolio, also mein Basket. Und damit habe ich eigentlich nicht den erwünschten Effekt. Das heißt, das muss man dämpfen. Man muss im Grunde genommen eine Balance finden zwischen den beiden Extremen. Also man muss sich so vorstellen wie so eine Waage. Ich habe auf den einen, in einem Extrem 100% Marktkapitalisierung. Da habe ich ein sehr konzentriertes Portfolio. Und ich habe im anderen Extrem ein gleichgewichtetes Portfolio. Also wo jeder Bestandteil des Baskets gleichgewichtet wäre. Bei einem gleichgewichteten Portfolio habe ich aber andere Probleme. Da sozusagen dominieren dann unter Umständen Volatilitäten in kleineren, nicht so stark kapitalisierten Tokens im Index. Deswegen sucht man eine Heuristik, die das dynamisch steuert. Und das ist, was wir dann auch gemeinsam mit der OpenMetrics entwickelt haben, dass wir im Prinzip hier eine dynamische Allokation haben, die intelligent die Marktkapitalisierung dämpft. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Sichtweise ist, wenn man jetzt in diese Dimension reinschaut, dann gibt es zum Beispiel interessante Dimensionen wie X-Proof of Work. Also man könnte sagen im Prinzip ESG innerhalb von Krypto, wo wir die Probleme von Bitcoin ausklammern in diesem Universum, weil wir eben nur die Tokens nehmen, die auf einer Proof of Work, Proof of Stake Blockchain gehen und nicht auf einer Proof of Work. Und damit auch wesentlich weniger energieintensiv sind. Das ist zum Beispiel eine Sicht. Es gibt auch dann andere Sichten, wie zum Beispiel Smart Contracts oder zum Beispiel Sichten auf Tokens, die einen Fixed Supply haben. Also wo ich sozusagen per Code einfach in der entsprechenden Blockchain definiert habe, dass es nur eine maximale Anzahl von Tokens gibt, also eine Art Anti-Inflationsmechanismus. Und das sind so verschiedene Sichten, die dieses Krypto-Universum heute bietet und dass wir dann über diese Indizes, die wir jetzt vorgestellt haben, auch abbilden.
Das heißt, dann ist es aber schon ähnlich zu der heutigen Industrie, wie du vorher auch angedeutet hast, mit Automobilindustrie, Chemieindustrie und so weiter, aber halt quasi analog überführt in die Kryptowelt. Weil ich kann ja BASF und zum Beispiel BMW auch nicht 1:1 mischen. Ich kann natürlich den DAX machen, da gibt es gute Gründe, das in einen Topf zu schmeißen, aber ansonsten gibt es ja schon auch gute Gründe, industriespezifische Indizes zu machen, gibt es ja auch am Kapitalmarkt. Ja, es gibt zum Beispiel gerade im amerikanischen den Dow Jones Chemicals und den Dow Jones Electronics und alles Mögliche. Also das scheint mir eine gute Analogie zu sein. Was gibt es noch für Vorteile? Gerade bei der Volatilität der Kryptowährungen ist ja die Volatilität, also ist ja auch das Thema Ausreißer ein riesengroßes Thema, weil das Ranking sich die ganze Zeit ändert. Das ist übrigens ganz spannend, wer das Ranking, also nach Market Cap der Krypto-Tokens sich mal anschaut von Jahr zu Jahr, der wird hier vorfinden, dass eigentlich ja, dass der Bitcoin immer an Position 1 war, dann Ethereum für weite Jahre an Position 2. Inzwischen kann man sagen, dass sich ein, zwei Stablecoins an Position 3 und 4 stabilisiert haben, aber alle anderen Positionen haben sich von Jahr zu Jahr wirklich durchgeschaffelt. Mal waren DeFi-Tokens oben, mal waren die früheren ICO-Tokens oben, mal waren Exchange-Tokens oben und so weiter und so fort. Das heißt, wie kann man denn da eigentlich überhaupt einen kohärenten Index berechnen, wenn diese Rankings, also die Gewichtungen, sich derart stark verändern über die Jahre?
Ja, also man muss, auch das muss man dämpfen. Also das Problem bei Krypto ist natürlich, dass man zum einen schnelle Bewegungen hat. Also das heißt, dass es Tokens gibt, die auch sehr schnell beispielsweise in die Top 10 vorstoßen können oder in die Top 20 und dann aber auch schnell wieder rausfallen. Das heißt, solche Bewegungen dämpft man, indem man so einen Index die Indexzusammensetzung beispielsweise alle 3 Monate macht oder alle 6 Monate, aber eben nicht kontinuierlich. Die Marktkapitalisierung innerhalb dieser Zusammensetzung, die wird periodisch gerechnet. Das kann zum Beispiel monatlich sein. Man muss dann auch gewisse Exclusions machen, also um das Universum sauber zu halten. Zum Beispiel muss man halt auch zum Beispiel sagen, dass Stablecoins in bestimmten Sichten eben nichts zu suchen haben. Auch bestimmte Tracker, die jetzt vielleicht auch nur andere Items tracken, also mit keinen echten Mehrwert jetzt bieten, auch rausgefiltert werden müssen. Also es gibt schon so einen qualitativen Filter vorneweg, bevor man so einen Index konstruiert. Das Gute dabei ist, wir setzen hier auf einem kuratierten Universum auf. Also das ist auch der Grund, warum wir mit der ITSA zusammenarbeiten. Die ITSA hat ja bereits in dieser Arbeit, das ein Klassifizierungsframework aufzubauen, einen Großteil der Vorarbeit schon geleistet. Das heißt also, wir haben ein bereits gefiltertes Universum, also das Gesamtuniversum der Tokens beträgt ja heute weit über 10.000. Die ITSA hat, glaube ich, ein Universum von, ich glaube, im Moment sind 700. Wir nehmen daraus ungefähr 400. Und aus diesen 400 filtern wir wieder weiter nach diesen Sichtweisen. Und dann haben wir Indizes, die bestehen Zusammensetzung der Indizes zwischen 200 Komponenten und vielleicht etwa 50 Komponenten. Und in diesen Dimensionen bewegen wir uns. Also wir nehmen uns schon eine hohe Selektionsstufe. Und das sorgt natürlich auch für eine gewisse Stabilität. In der Regel ist es auch so, dass man sich dann, bevor man so einen Index nachher auch gegebenenfalls replizieren möchte, weil am Ende des Tages ist es ja auch interessant, sowas als investierbares Produkt zu nutzen. Also es gibt dann auch sogenannte Index-Tracker. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand diesen Index tracken möchte, abbilden möchte in einem ETP, dann muss er natürlich schauen, dass die Liquidität in den zugrunde liegenden Komponenten auch ausreichend ist, dass es dafür auch einen Markt gibt. Das sind aber dann eher technische Umsetzungen. Der Index selber ist und bleibt die Benchmark. Und die Replikation oder die Index-Tracker versuchen, die dann so gut wie möglich abzubilden.
Okay, und gibt es solche Produkte jetzt momentan schon? Also meines Wissens gibt es von der Firma, können wir mal das Produktspektrum momentan kurz darlegen. Es gibt von der Firma 21 Shares in der Schweiz zum Beispiel schon einen ganzen Satz Bitcoin-Tracker. Und es gibt quasi so erste Ansätze, Baskets zu bauen, zum Beispiel 50% Ethereum und 50% Bitcoin. Also so ein relativ trivialer, aber ehrlich gesagt keine schlechte Strategie, aber zumindest mal so ein trivialer Basket. Dann gibt es, soweit ich weiß, von Bitstamp aus Österreich schon so erste Konstruktionen dieser Art. Aber ansonsten, Felix, gibt es doch relativ wenig, weil das natürlich nach dem Bau von Bitcoin-Trackern eben jetzt die nächste Runde der Innovation ist, die eben noch nicht gegangen wurde.
Ja, also es gibt sicherlich schon einige Indizes. Also es gibt so zwei Welten, oder gibt es drei? Also die erste Welt sind diese einfachen Konstruktionen, ne? Also dass du sagst, du nimmst vielleicht die Top 3 und machst daraus irgendwie vielleicht gleichgewichtetes Basket oder machst vielleicht 50% Bitcoin, 50% Ether. Ist aus Investmentsicht gar nicht so schlecht. Man kriegt damit ein durchaus respektables Ergebnis. Man könnte auch sagen, im Moment ist das völlig ausreichend. Forward-looking nimmt man aber damit einen Großteil der Dynamik des zugrunde liegenden Marktes nicht mit. Und das kann man zeigen, dass sich dieser Markt, wenn man das mal auch, wenn man so einen Index mal baut und dann auch mal zeigt gegenüber Bitcoin, dann sieht man, dass sich der Markt von Bitcoin schon entkoppelt. Ja, das heißt also, da sieht man, dass letztendlich diese Dynamik, die unter der Wasserlinie liegt. Ne? Also wenn so Ether und Bitcoin die Spitze des Eisbergs sind, die man über der Wasserlinie sieht, dann ist da drunter eigentlich viel, viel mehr. Und dann sieht man, dass diese Dynamik sich dann gerade in den letzten 24 Monaten sehr deutlich zeigt. Und deswegen ist es gerade interessant, daran zu partizipieren. Das heißt, diese einfachen Konstruktionen und diese einfachen Baskets haben den Nachteil, dass sie sozusagen eben nicht die Dynamik des Gesamtmarktes mitnehmen. Das ist ein. Der zweite Bucket sind dann eher theoretische Indizes. Da gibt es zwei oder drei. Die sind bekannt, die sind auch gut grundsätzlich konstruiert, die aber eher theoretischer Natur sind. Zum Teil können das gleichgewichtete Portfolien sein, es können zum Teil einfach auch nach Marktkapitalisierung sein. Aber die sind dann auch eher so gebaut, dass sie nicht notwendigerweise investierbar sind. Und dann gibt es die tatsächlich investierbaren, die dann in der Regel in einem relativ kleinen Universum arbeiten. Also das gibt es von bei 21 Shares kann man es ja sehen. Es gibt aber noch andere Anbieter, wie zum Beispiel Hashtags oder andere, die dann beispielsweise sehr konzentrierte Portfolien anbieten. Designproblem dabei ist sehr häufig, dass die Gewichte diskretionär vorgegeben werden. Das heißt also, man hat dann bestimmte Regelwerke eingebaut und man sagt einfach zum Beispiel, Bitcoin darf nicht mehr als 50% annehmen. Also kein Coin darf mehr als 50% annehmen. Und dieser Ansatz, dass man solche fixen Grenzwerte einsetzt, ist problematisch, weil diese fixen Grenzwerte, die sind sehr willkürlich gewählt. Warum 50%? Warum nicht 30 oder warum nicht 60? Das heißt, das sind Werte, die über die Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach nicht mehr valide sind. Und dann ist so ein Index meines Erachtens auch nicht sauber prognostizierbar in seiner Entwicklung, also in seiner Abbildung der Marktdynamik. Da muss man ständig quasi nachbessern. Ja, also, und was wir wollen, ist, dass wir sagen, wir haben hier ein dynamisches Universum. Das Universum wird praktisch immer mitführen, die Constituents, die in eine gewisse Kategorie reinfallen. Also wir bilden im Prinzip diese Kategorie vollständig ab. Und wir haben in der zweiten Sicht die Abbildung der Marktkapitalisierung in einer dynamischen Form, in der wir, wenn man so will, ein adaptives Dämpfungsmodell haben. Das heißt also, es ist kein statischer Threshold, sondern die Heuristik kalibriert sich sozusagen intelligent selber und sucht einen quantitativ sinnvollen Mittelwert zwischen der reinsortigen Marktkapitalisierung und dem gleichgewichteten Portfolio.
Gut, also das klingt wesentlich komplizierter, als man annehmen würde, wenn man einfach sich so eine CoinMarketCap-Seite anschaut und dann so eine Art Standardgewichtung nach Marktkapitalisierung machen würde. Was siehst du quasi noch, wenn du dir die Korrelationen anschaust? Lohnt sich das schon, Produkte dieser Art zu entwickeln, weil eben der Bitcoin schon sehr stark noch korreliert ist mit anderen Dingen? Lohnt sich das schon oder ist die Zeit schon reif oder wird die Zeit noch kommen, wenn sich das Krypto-Ökosystem auffächert? Oder kann man schon jetzt erkennen, dass sich die Korrelationskoeffizienten unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Kryptosektoren-Indizes?
Ja, also es ist tatsächlich so, wir sind noch im Frühstadium dieser Industrie. Das sieht man einfach auch, dass die Korrelation, also wenn man jetzt einfach mal sich die Renditen anschaut und diese Renditen über einen längeren Zeitraum beobachtet und entsprechend die Korrelation untersucht, dass diese Korrelation noch sehr hoch ist. Also wir reden hier über, wenn ich jetzt mal hier so meine Tabellen schaue, eine Korrelation, die bewegt sich, also wenn man mal diese Sektoren vergleicht mit Bitcoin, irgendwo in einem Bereich zwischen 0,5 bis 0,8 roundabout, 0,9. Also das ist immer noch relativ hoch. Aber das Interessante dabei ist, dass bereits eine erste Entkopplung eben festzustellen ist. Das heißt, diese Korrelation ist innerhalb dieser Sektoren noch relativ hoch, aber gegenüber Bitcoin nimmt sie ab. Und das ist eigentlich das Interessante, dass man sieht, dass das ist, was ich vorhin sagte, man sieht, dass dort eine andere Dynamik entsteht. weil dieser Gesamtmarkt, was auch eine Vielzahl von letztendlich von Projekten repräsentiert, einfach eine Eigendynamik entwickelt, die Bitcoin alleine nicht abbildet. Aber wenn man das natürlich jetzt vergleicht, also jetzt würde man als Benchmark zum Beispiel die Aktiensektoren nehmen, dann haben wir in den Aktiensektoren eine deutlich geringere Korrelation. Also sieht man, dass es halt Sektoren gibt, die zyklisch sind. Es gibt Sektoren, die in bestimmten Phasen mal besser oder schlechter laufen. Aber es gibt eine interessante Beobachtung, und das ist, was man überall beobachten kann in der Tat, ist, dass zum Beispiel in Krisenphasen, also wenn wir uns jetzt aktuell die Industriesektoren anschauen, ich habe das mal hier für den Schweizer Markt gemacht, aber das ist im Prinzip genauso für ein MSCI World oder andere Indizes, dann sieht man, dass in Krisenphasen, wo wir jetzt gerade uns bewegen, oder zum Beispiel bei der Covid, bei diesem Covid-Dip, ja, wo man gesehen hat, dass der Markt ungefähr um die 30, gesamthaft um die 30% gefallen ist in MSCI World, dass aber dann in solchen Phasen die Korrelation sprunghaft ansteigt. Also dann sieht man, dass plötzlich über alle Sektoren hinweg, die alle in die gleiche Richtung gehen, nämlich nach unten. Und das ist eigentlich interessant zu beobachten. Wir sehen das jetzt in Krypto auch. Also wir sehen uns ja gerade auch in einem Krypto-Winter, wo dann also auch letztendlich Korrelation zwischen diesen Sektoren steigt. Aber forward-looking würde ich erwarten, dass in diesen, wenn man so in diesen Dimensionen oder in diesen Sektordimensionen die Korrelationen anfangen zu sinken und wir da deutlich unterschiedliche Entwicklungen sehen. Und das wäre ja gerade der Vorteil einer solchen Heuristik, dass wir in der Lage sind, mit verschiedenen, wenn man so will, Blickwinkeln in diesen Markt reinzuschauen.
Ja, also das heißt, die ich wiederhole es nochmal, in Krisenzeiten gehen die Korrelationen hoch, weil quasi letztendlich der Gesamtmarkt unter Druck kommt. Das war die Corona-Krise zum Beispiel oder eben jetzt auch die Crash-Situation in vielen Monaten jetzt seit Mai. Und sofern dann ruhigeres Fahrwasser kommt, also der Stress quasi im System ein bisschen abnimmt, dann entfernen sich die Korrelationen voneinander. Kann man das so?
Ja, genau. Also man kann es, also wenn wir haben ja uns das mal untersucht, jetzt diese Indizes versus, also die Skriptindizes, die wir entwickelt haben, versus Bitcoin. Und da kann man sehen, dass zum Beispiel in der Zeit, so in der ersten Jahreshälfte 21, die Korrelation unter 0,5 gefallen ist. Also wir sehen deutliche Entkopplung von Bitcoin und ist jetzt wieder, also im Rahmen, also so ab Januar diesen Jahres, dann nochmal deutlich angestiegen und ist jetzt in der Größenordnung so bei 0,8. Also da sieht man schon, dass natürlich in Krisenphasen die Korrelation ansteigt, aber dass es davor eine deutliche Entkopplung gegeben hat. Und es war bis dahin auch eigentlich ein relativ klarer Trend, dass diese Entkopplung weiter fortschreitet. Aber klar, dann sieht man halt eine Krise, dann kann man sich vorstellen, das ist wie so ein Schwarm, ja, der dann, wenn eine Krise kommt, wieder zusammenrückt und dann, sobald wir in wieder normale Marktumstände haben, dann wieder so auseinanderdriftet, weil natürlich dann die Bewertungen der einzelnen Sektoren eine wesentliche Rolle spielt.
Ja, also mein Ähnliches kann man ja beobachten im Gesamtmarkt, also quasi jetzt nicht nur Krypto, sondern oben drüber die gesamte Welt, wie Korrelationen entstanden sind aufgrund der Zinsschraube. Ja, also du hast quasi die Zinsen runtergesetzt und egal, ob man es wissen wollte oder nicht, letztendlich hat es dazu geführt, dass zahlreiche Assetklassen an Wert zugelegt haben und plötzlich war alles so ein bisschen positiv korreliert. Es passiert die Rolle rückwärts. Die FED gibt den Ton an, wie sie erhebt den Zins von um 0,75 Punkteschritte einmal pro Monat momentan. Das ist schon sehr wuchtig und prompt fallen alle Assetklassen parallel runter. Aktien, Tech-Aktien, Kryptowährungen und so weiter und so fort. Also das ist wiederum auch so eine Art Gleichklang, der wahrscheinlich dann aufhören dürfte, wenn sich die Welt wieder ein bisschen normaler entwickelt und die Bedeutung der Notenbanken möglicherweise ein bisschen eingedämmt wird. Würdest du dem auch zustimmen oder ist das jetzt vielleicht eine Nummer zu weit hergeholt?
Nein, ich denke, das ist völlig richtig so. Und das sind einfach diese Verschiebungen, da finden ja dann auch immer, also wenn man sich mal anschaut, was so die Dickschiffe in den Finanzmärkten sind, ob das die großen Versicherungen, Pensionskassen oder die BlackRocks dieser Welt sind. Und wenn die natürlich dann ihre Positionen auch nur marginal in Richtung Fixed Income verschieben, weil einfach plötzlich die Wertpapiere, also die festverzinslichen Wertpapiere eine höhere Rendite abwerfen, dann sind es einfach schon Bewegungen, die signifikanten Markteffekte haben. Also das führt dann einfach dazu, weil dann plötzlich hohe Volumina verkauft werden. Das normalisiert sich aber dann letztendlich auch wieder, weil die absoluten Renditen, die ich natürlich im festverzinslichen Bereich bekomme, immer noch verhältnismäßig niedrig sind. Das heißt also, ich habe immer noch ein relativ hohes Risiko, nämlich zum Beispiel weitere Zinsschritte und im Vergleich dazu aber immer noch eine relativ niedrige Rendite. Und da muss man sagen, sind Aktien auf lange Sicht renditetechnisch nicht zu schlagen. Sie haben natürlich im Vergleich zu anderen, ne, also lassen wir mal Krypto beiseite. Und das bedeutet natürlich auch, dass auf lange Sicht dann letztendlich auch wieder die Kurse steigen, weil natürlich dann auch man an der Marktdynamik partizipieren möchte. Und MSCI World hat in den letzten 20 Jahren im Schnitt zwischen 7% und 10% Rendite gemacht. Das heißt, ich habe einfach, das ist nicht zu schlagen. Also da komme ich heute nicht ansatzweise mit festverzinslichen Instrumenten ran, es sei denn, ich nehme überproportionale andere Risiken, zum Beispiel Währungsrisiken.
Ja, aber genau da wollte ich nämlich jetzt noch einhaken. Du kriegst die Metriken ja sogar noch verbessert, wenn du ein paar Prozent Krypto rein mischst, in Anführungszeichen. Warum? Weil Krypto aufgrund der Diffusion über die Jahre hinweg abnormaleren Returns hatte, aber eben natürlich auch eine abnormale Volatilität. Was ist denn deiner Meinung nach, also jetzt bitte kein Bauchgefühl, sondern wirklich, wenn es geht, so viel Statistik und Mathematik, wie es geht, was ist die optimale Krypto-Beimischung, jetzt mathematisch gesehen, in einem Gesamtportfolio von lauter Aktien oder eben, ja gut, weltweite Aktien? Wie viel Prozent?
Ja, also die kurze Antwort ist zwischen 1% und 4%. Das ist konsistent auch mit den Publikationen, die zum Beispiel die Yale-Stiftung jährlich publiziert. Die haben schon vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wann die genau angefangen haben, aber die haben sehr, sehr früh bereits in Krypto investiert und haben das auch entsprechend publiziert. Wir haben das dann versucht, mal empirisch nachzuvollziehen. Also wir haben dann gesagt, okay, wenn wir mal so ein Krypto-Basket konstruieren und mischen den in ein Durchschnittsportfolio, also ein Durchschnittsportfolio zum Beispiel, ich sage jetzt mal 70% Aktien, 30% Anleihen. Ja, man kann auch, das spielt fast keine Rolle, ob das jetzt 50% Aktien sind und vielleicht noch ein paar Alternatives dabei sind. Die Grundregel ist eigentlich, dass man zwischen 1-5% Krypto-Beimischung, ob jetzt als pur Bitcoin oder als Basket, im Regelfall eine deutliche Verbesserung der Rendite-Risiko-Eigenschaften eines Portfolios erwirkt. Sobald man aber das deutlich überschreitet, also sobald man diesen Bereich so von 5-10% geht, da sieht man, dass diese hohen Volatilitäten letztendlich dann auch das Portfolio dominieren. Und das sollte man dann vermeiden. Also man kann das empirisch zeigen. Man kann das sophistizierter machen, indem man in Basket geht. Man kann aber einfach sagen, ich nehme, weil es einfacher ist und weil vielleicht im Moment auch die Produkte noch nicht, also breitere Baskets noch nicht verfügbar sind, einfach nur ein Teil Bitcoin, Teil Ether, mische das mal ein Portfolio bei, sehe zu, dass das eben diese, ich sage jetzt mal 4%, das ist so eine gesunde Marke, nicht überschreitet. Und damit schaffe ich einen erheblichen Mehrwert. Warum ist das eigentlich so? Du hast ja schon eingangs gesagt, hohe Renditen, hohe Volatilitäten, ja. Wir bewegen uns sozusagen in einer völlig anderen Skala. Ja, also wir reden da über Jahresrenditen, die bei 100% liegen und Volatilitäten, die bei 80% liegen. Aber wir haben immer noch eine relativ hohe Sharpe-Ratio. Also Beispiel, MSCI World hat eine Sharpe-Ratio von roundabout 0,6, 0,7, je nachdem, wie man reinschaut, welches Zeitfenster. Bitcoin hat im Schnitt eine Sharpe-Ratio von 1. Das heißt, ich habe eine deutlich bessere Sharpe-Ratio, oder anders ausgedrückt, meine risikoadjustierte Rendite ist bei Krypto tatsächlich besser als jetzt zum Beispiel in Aktien, aber im Sinne einer Diversifikation, einer auch notwendigen Diversifikation, muss man eben aufpassen, dass man da nicht zu viel davon beimischt. Und das ist so ein bisschen auch das Problem, dass viele Investoren sich natürlich erstmal von guten Phasen leiten lassen, gegebenenfalls dann halt auch diese Grenzwerte überschreiten und damit letztendlich auch das Risikoprofil ihres Portfolios signifikant verändern. Und das sollte man nicht tun. Also man sollte immer mit dieser Risikoallokation, also man sollte eine strategische Allokation halten und die dann auch nachführen. Das heißt also, für einen Privatinvestor reicht es wahrscheinlich, wenn er einmal im Quartal drauf schaut. Für einen institutionellen Investor wird es wahrscheinlich einmal im Monat oder einmal die Woche sein. Aber dann muss man kontinuierlich nachführen und diese, wenn man so will, Risiko Töpfe konstant halten. Also Beispiel, wenn man eine gute Phase hat, in denen Krypto mal wieder 10 oder 20% Rendite in einem Monat gemacht hat, dann darf ich auch nicht gierig sein, sondern ich muss dann halt auch wieder meine Positionen runterfahren, dass ich also diesen relativen Anteil mehr oder weniger konstant halte.
Ja, das sind sehr, sehr interessante Insights. Das ist die Mathematik und vor allem die Risikoabwägung nach allen Regeln der Kunst. Es gibt natürlich schon auch fundamentale Gründe, warum man vielleicht Bitcoin, Ethereum übergewichten könnte. Aber gut, wir haben es ja gesehen und wir sehen es auch dieser Tage, dass eben die Volatilität enorm hoch sein kann aufgrund von verschiedener Effekte in dem Krypto-Ökosystem. Geschäftsmodelle, die schlecht sind, Regulatorik, die nicht funktioniert hat oder die teilweise in manchen Ländern nicht gegeben war. Das alles beeinflusst meines Erachtens den Bitcoin und Ethereum, also aber auch primär diese zwei Technologien so gut wie gar nicht. Die beiden Technologien sind meines Erachtens brillant und werden auch Bestand haben. Aber natürlich die hunderte andere Tokens und so weiter sind davon natürlich schon betroffen und die Anleger sind, wie wir ja auch dieser Tage erfahren, auch teilweise betroffen durch entsprechende Geschäftsmodelle wie Celsius, die in Schwierigkeiten gekommen sind, FTX und ähnliches. Vielleicht zum Abschluss, Felix, ich habe mir hier nochmal ein paar Risiken notiert, die man vielleicht nennen kann, um einfach zu betonen, dass wir vielleicht noch nicht ganz durch dieses Tal durchgeschritten sind. Nämlich erstens mal die amerikanische Regulierung steht ja noch aus, wonach die SEC uns sagen möchte, welche Tokens denn jetzt wirklich dezentral sind und welche digitale Wertpapiere sind, weil dann möglicherweise manche Tokens umsortiert werden müssen von der Krypto-Exchange in eine normale Exchange rein mit dem entsprechenden dann eintretenden Wertverfall dieser Tokens. Ja, also das ist echt noch ein Risiko, was man erwarten kann, was jeden Tag eintreten kann, je nachdem wann die SEC sich äußert. Es gibt immer wieder Diskussionen um den Bitcoin-Ban, kann auch ziemlich unangenehm werden. Dann habe ich gehört von der Regulatorik, dass man sowohl in Europa als auch in Amerika das DeFi-Thema anfassen möchte, weil eben DeFi-Pools entstehen können mit geldwäschekontaminierten Tokens. Da wird der Gesetzgeber wahrscheinlich im Q1 nochmal irgendwas machen. Ich weiß allerdings auch nicht was. Dann haben wir dieses AML-Blacklisting à la Tornado Cash gehabt. Es kommt vielleicht manchen Leuten unbekannt vor, ist aber auch ein Hammer für die Regulatorik. Dann die Makrogeschichten, Zinserhöhung, Rezession, Aktienmarkt, Crash und so weiter und so fort. Also es gibt gute Gründe, wirklich vorsichtig zu sein dieser Tage, weil es wirklich sein kann, dass dieser Kryptowinter noch nicht geendet hat. Felix, du schaust da auch mit der blanken Mathematik drauf und sagst eben, wer diese Regel oder diese Heuristik 4% des Gesamtportfolios einhält, der wird über die lange Frist damit statistisch gesehen gut wegkommen, oder?
Genau. Also man kann das einfach auch in Risikovergleich übersetzen. Also wenn ich jetzt einen sehr konservativen Ansatz habe und beispielsweise 1-2% mein Portfolio beimische, also wenn ich jetzt grundsätzlich auch, ich sag mal, alle diese Risiken, die du eben aufgeführt hast, auch sehe und gegebenenfalls Investor-Konservatismus, da findet bereits eine Verbesserung der Sharpe-Ratio meines Portfolios statt. Ich sage mal, in diesem Bereich zwischen 1-4%, das sind Bewegungen, die observiere ich bei Anleihen, die observiere ich bei Aktien. Das heißt also, das sind jetzt Bewegungen, dass selbst wenn jetzt in so einem Crypto-Basket, und das wäre halt auch grundsätzlich die Empfehlung, dass man halt auch da diversifiziert investiert ist, um eben das Klumpenrisiko zu minimieren, also das ist bei Krypto fast wichtiger als bei Einzelaktien, dann ist das sehr überschaubar. Das heißt, dass selbst wenn ich dort einen gewissen Verlust habe, dann schlägt er sozusagen im Gesamtportfolio nur mit einem sehr, sehr geringen Anteil auf. Also und bewegt sich damit in einem Bereich, wo wir ja mit Aktienbereich zum Teil deutlich höhere Risiken haben. Also da kann man auch mal in gewissen Tagen im Aktienbereich nochmal signifikant mehr verlieren als diese 1-4%. Und da man jetzt nicht auch noch ausgehen muss, dass es ein Totalverlust wäre in Krypto, also nicht notwendigerweise, wenn man da diversifiziert hat, dann heißt das, dass eine Schwankung von 1-2% in meinem Portfolio, also wenn ich jetzt beispielsweise 4% habe und ich verliere temporär die Hälfte in Krypto, dann sind das 2% fürs Gesamtportfolio. Das ist im Regelfall etwas, was unter den normalen Schwankungen gebucht wird, wäre natürlich trotzdem unschön. Aber es ist nichts, was einen jetzt umbringt und was auch in einem völlig normalen Bereich ist und ein Portfolio, das atmet. Es gibt halt einfach mal immer gute Phasen, aber auch mal schlechte Phasen. Und in der Regel ist es so, dass man bei der Portfoliokonstruktion eigentlich darauf achtet, dass man ein Maximumverlust nicht überschreitet. In der Regel ist es deshalb wichtig, weil wenn mein Verlust, das liegt etwa, also der Threshold liegt etwa so bei 10-15%, also wenn ich deutlich über diesen Threshold hinwegkomme, also ab 20% etwa, dann wird die Recovery asymmetrisch. Das heißt also, ich brauche dann, umso höher meine Verluste werden, umso höher sind aber überproportional die Gewinne, die ich brauche, um dann entsprechend wieder auf mein ursprüngliches Kapital zu kommen. Also wenn ich zum Beispiel 50% von meinem Portfolio verloren habe, brauche ich 100% Rendite, um wieder nur auf meinen Ausgangszustand zu kommen. Und wenn man sich anschaut, dass diese Renditen ja nicht ins Uferlose wachsen, dann sieht man das ja auch in Aktienmärkten, dass zum Beispiel bei schnellen negativen Marktbewegungen die Recovery meistens in so einer flacheren Steigung stattfindet. Das heißt, es dauert einfach länger, bis man quasi wieder auf sein Ursprungsniveau kommt. Und deswegen sollte man halt darauf achten, dass man alleine aus diesem Grund das Risiko sozusagen begrenzt, indem man einfach die strategische Allokation von bis zu 4% nicht überschreitet.
Klasse, Felix. Das war ein Ausflug in die Mathematik und Statistik, wie man es machen kann mit nüchternen Zahlen. Ich denke mal, sehr spannend, gerade wenn man sich überlegt, wie man auch in Zukunft mit der Volatilität wohl zurechtkommen mag. Und wir hatten ja auch über die Kryptosektorenindizes gesprochen, die möglicherweise eine interessante Produkterweiterung für die Zukunft sein können. Vielen Dank, Felix, dass du da warst. Mhm. Und dann wünsche ich dir... Und ja, und allen Hörern da draußen natürlich noch einen wunderbaren Tag.
Ja, vielen Dank, Philipp.